DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Rekord. Apple durchbricht beim Börsenwert erstmals die 1-Billion-Marke. Fracking, Pennsylvania und die Folgen der Schiefergasförderung. Solarstrategie. Marokkos König setzt auf den Ausbau der Sonnenenergie und Tüftler und Großprojekte. Erneuerbare Energien in Ägypten. Das sind jetzt unsere Themen hier im Wirtschaftspodcast. Kein Unternehmen ist derzeit wertvoller als der iPhone-Hersteller Apple. Jetzt hat der Konzern eine Marktbewertung von 1 Billion Dollar erreicht, als allererstes US-Unternehmen. Doch spiegelt die Bewertung an der Börse auch den Erfolg des Unternehmens wider? Anne Schwedt hat sich an der Wall Street umgehört.
Kurz vor 12 Uhr mittags an der Technologiebörse Nasdaq in New York. Der Aktienkurs von Apple springt auf einen Wert von $207.39. Ein historischer Moment. Das Unternehmen hat damit einen Marktwert von 1 Billion Dollar erreicht. Diese magische Grenze hat zuvor noch kein US-Unternehmen durchbrochen. Eine Marktmacht, die sogar Senior Index Analyst Howard Silverblatt beängstigend findet.
I think it's scary that anybody is that strong. It is something to watch and be always concerned about. They are an entity in and of themselves.
Man müsse das jetzt genau beobachten. Apple sei wie eine Institution in sich selbst. Und tatsächlich, wäre Apple ein Land, gäbe es auf der Welt nur 16 Länder, die reicher sind. Das hätte sich Steve Jobs wohl niemals erträumt, als er Apple 1976 in der Garage seiner Eltern gegründet hat. Apple war damals ein Außenseiter neben den großen Spielern Microsoft und IBM. 4 Jahre später wurde das Unternehmen an der Börse gelistet, mit einem Schnäppchenpreis von $22 pro Aktie. Seitdem ist der Preis um 40.000% gestiegen. Wer damals $10.000 in Apple investiert hat, ist heute mehrfacher Multimillionär. Mit dem iPod und dem iPhone hat sich das Unternehmen aus Cupertino innerhalb von 20 Jahren vom Rande des Bankrotts zum profitabelsten Konzern der Welt gemausert. Im vergangenen Quartal hat Apple gut 61 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Die Loyalität der Kunden zu dieser Marke scheint ungebrochen. iPhones, iPads und MacBooks bestimmen das Leben vieler Amerikaner. Als das wertvollste Unternehmen der Welt bewertet zu werden, ist also keine Überraschung, sagt Silverblatt. Dennoch könnte sich Apple auf diesem Erfolg jetzt nicht ausruhen.
Right now Apple is hot. Does that mean it's hot in a year? No.
Nur weil Apple jetzt angesagt sei, muss das nicht in einem Jahr immer noch so sein.
The fundamentals are good. The products are good, but competition is fierce.
Auch wenn im Moment alles für Apple spreche, die Konkurrenz schläft nicht. Der nächste Apple-Konkurrent könnte ein 18-Jähriger sein, der gerade in seiner Garage sitzt.
The next Apple competitor is an 18-year-old sitting in a garage somewhere.
Kritiker glauben, Apple trete in Sachen Innovation etwas auf der Stelle. Der Konzern habe seit dem Tod von Gründer Steve Jobs 2011 keinen echten Hit mehr produziert, sagt etwa Internetanalyst Robert Enderle.
They haven't had a hit product since the iPad, and the iPad's only doing marginally well. They're really relying on the iPhone at this moment.
Apple verlasse sich im Moment zu sehr auf das iPhone. Mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes kommt aus dem Smartphone-Geschäft. Mit dem teuersten Smartphone auf dem Markt erzielt Apple jedoch auch beachtliche Gewinne. Nach Einschätzung von Experte Enderle ist das auch einer der Gründe, warum Apple die Konkurrenz im Rennen um die 1-Billionen-Marke abhängen konnte. Apple lege ein großes Augenmerk auf den Kunden und darauf, Gewinn zu machen. Die anderen Technologiemarktgrößen Facebook und Google würden die Daten von Kunden eher ausnutzen.
Apple, unlike Facebook and Google, is focused on customers and profit. The issues that Facebook and Google are having really have to do with the fact that they've been misusing customer information.
Amazon, das derzeit zweitwertvollste Unternehmen nach Börsenwert, würde laut Enderle zu sehr auf Wachstum setzen statt auf Profit.
Amazon's focused almost exclusively on growth, and so they're not as focused on profit.
Bei der Marktbewertung würde jedoch ein profitables Unternehmen besser abschneiden. Um weiterhin die Nummer 1 zu bleiben, setzt Apple inzwischen auch nicht mehr nur auf Hardwareprodukte. Eine der wachstumsstärksten Sparten des Konzerns sind Dienste wie der App Store, Musikdownloads und der iCloud-Speicherplatz. Der Jahresumsatz der Dienstleistungssparte liegt mit $35 Milliarden allein dreimal so hoch wie der des Streamingdienst Netflix. Trotz der Freude an der Nasdaq sei die 1-Billionen-Dollar-Marke doch aber auch nur eine Marke wie jeder andere, sagt Analyst Silverblatt. Wichtig sei, wie es jetzt weitergeht.
Next year will be a big test to see whether or not individuals will buy this at higher prices and what they'll come out with.
Die entscheidende Frage ist, ob Apple-Fans auch in Zukunft noch $1,000 oder mehr für ein mobiles Telefon ausgeben werden und mit was Apple als nächstes neue Rekorde brechen will.
Anne Schwedt berichtete aus New York. Der Aufstieg der USA zu einem der wichtigsten Exporteure von Erdgas wurde möglich durch die Ausbeutung riesiger Schiefergaslagerstätten im ganz großen Stil. Dass viele Bewohner der neuen Fördergebiete unter dem sogenannten Fracking leiden, das wird von der Energiebranche und den Behörden in der Regel billigend in Kauf genommen. Katrin Brandt war mit einer Umweltaktivistin in Pennsylvania unterwegs.
Dies muss einmal ein wunderbarer Ausblick gewesen sein. Sanfte Hügel, Wiesen und Wälder bis zum Horizont. Doch das hübsche graue Wohnhaus auf der Anhöhe ist verlassen. Und von der Terrasse aus wird auch erkennbar, warum.
Was wir sehen, ist das Haus unserer alten Nachbarn mit zwei Bohrplätzen, die 300 Meter entfernt voneinander liegen. Und der nächste von beiden ist keine 100 Meter vom Haus weg,
sagt Louis Bauer-Björnsen und lässt den Blick bedauernd über das Tal schweifen. Das Grillenzirpen täuscht. Dies hier ist kein grünes Idyll, dies hier ist ein Industriegebiet. 4 grüne, tonnenförmige Tanks auf einem planierten Gelände, Fußballfeld groß, eine Zufahrtsstraße, ein Auffangbecken. Wo der Wald gerodet ist, verlaufen die Pipelines. Am Horizont das Gleiche noch einmal. Es ist jetzt ruhig, sagt Louis, aber wir sehen nicht, was da rauskommt.
Like it's quiet now, but what you can't see is what's coming off of there.
Louis, die Umweltaktivistin, lebt mit ihrer Familie in Washington County im Südwesten von Pennsylvania. 1000 Meter unter ihr liegt die Marcellus-Formation, eines der größten Schiefergasvorkommen in den USA. Um das Gas freizusetzen, wird erst senkrecht, dann waagerecht in die Tiefe gebohrt und mit hohem Druck ein Gemisch aus Sand, Wasser und Chemikalien in den Stein gepresst. Der bricht auf und setzt das Erdgas frei. Eine Revolution jubelt die Öl- und Gasindustrie. Und auch in Pennsylvania waren viele zuerst begeistert.
Die Leute sind sehr aufgeregt, wenn das Fracking kommt, weil sie glauben, dass es Arbeitsplätze schafft. Es schafft tatsächlich Arbeitsplätze, aber vor allem für Leute, die von außen kommen.
Texanische Bohrfirmen zum Beispiel. Jennifer Haake hat einen Roman über das Fracking geschrieben, Licht und Glut, ist gerade auf Deutsch erschienen und spielt im Städtchen Bakerton, das wie viele Orte in Pennsylvania noch immer unter dem Rückzug des Bergbaus leidet. Fracking bringt Hoffnung. Pachtverträge für Bohrplätze werden unterschrieben, Millionen Einnahmen versprochen. Auch in der Nachbarschaft von Louis Bauer-Björnsen.
Ich kenne niemanden, der steinreich geworden ist. Aber ich kenne Leute, für die das Leben leichter geworden ist. Geld für die Scheune, die Ausrüstung für die Enkel zurückzulegen, sowas eben.
Sie aber beobachtet, wie sehr sich ihr Landstrich verändert. Da ist der Schwerverkehr, der auf den schmalen Straßen Unmengen an Wasser, Sand und Gerät hin und her transportiert. Und da ist die unsichtbare Belastung, das Klimagas Methan zum Beispiel, das ständig an Bohrlöchern und Leitungen austritt. Die Folgen erlebt Kinderarzt Ned Kittier.
In meiner Kinderarztpraxis sehe ich mehr Kinder mit Asthma, denen es nicht gut geht, an den Tagen, an denen die Luftqualität schlecht ist.
Wissenschaftliche Studien, gerade erst wieder zusammengetragen von New Yorker Ärzten, bestätigen das. Fracking vergiftet die Luft und gefährdet das Trinkwasser. Tausende Fälle sind den Umweltbehörden in Pennsylvania bereits gemeldet worden. Jennifer Haake lässt in ihrem Roman den Fracking-Boom abrupt enden, weil die Preise fallen. Im wirklichen Leben wird Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt und er möchte amerikanisches Flüssiggas zum Exportschlager machen. Für Pennsylvania heißt das noch mehr Bohrlöcher, noch mehr Verkehr, noch mehr Belastung. Für Louis Bauer-Björnsen, die Umweltaktivistin, ist klar,
wenn man Erdgas einmal benutzt, ist es sauberer als Kohle. Das ist ja klar. Aber die Gewinnung ist dreckiger und schadet ihnen mehr und schneller.
Fracking in den USA. Katrin Brandt war das. Sie berichtete aus Pennsylvania. Desertec, das war einmal der Plan, riesige Mengen von Strom mit Sonnenenergie in der Sahara zu produzieren und dann nach Europa zu exportieren. Das ursprüngliche Konzept ist zwar gescheitert, hat aber in Nordafrika für einen gewaltigen Schub für Sonnenenergie gesorgt. So entstand das größte Solarkraftwerk der Welt im Südosten von Marokko. Und das liegt nicht zuletzt auch an den Plänen des Ideengebers von Desertec.
My name is Gerhard Knies. I am coordinator of Track.
Das ist Gerhard Knies, Physiker, Visionär, ein Antreiber. Seine Idee, Desertec. Knies hatte ausgerechnet, dass allein die Wüsten des Mittleren Ostens und Nordafrikas in der Lage wären, rund 40 Mal mehr sauberen Strom zu erzeugen, als weltweit benötigt wird. Gerhard Knies wollte, dass diese Solarenergie beispielsweise nach Europa transportiert wird. Große Konzerne wie Siemens, RWE oder E.ON bissen an, eine Initiative entstand, die Desertec Industrial Initiative, DII. Der Geschäftsführer war Paul Fanson und er sagte 2010, wenn es gelingt, beispielsweise im nordafrikanischen Marokko Pilotanlagen zu bauen, dann könnte es etwas werden mit dem Solarstromexport.
Dann kann man erwarten, dass doch im Laufe der ersten 10 Jahre schon mit Sicherheit Sonnenenergie aus den Wüsten nach Europa fließt.
Mittlerweile ist die DII zur Beratungsfirma geschrumpft. Die großen Exportpläne liegen auf Eis. Aber in Marokko fließt die Sonnenenergie.
C'est très grand, c'est géant.
Das ist riesig, es ist gigantisch. Der junge Ingenieur Youssef Sitou von der marokkanischen Agentur für erneuerbare Energien steht auf dem Dach des Maschinenhauses des Solarkraftwerks Noor 1. Über ihm die Sonne, unter ihm Spiegel, fast eine 500.000 Spiegel. Sitou schaut auf das größte Solarkraftwerk der Welt, 160 Megawatt installierte Leistung bisher, und Marokko hat einen wirklich ehrgeizigen Plan. Bis 2030 sollen 52% des Stroms in Marokko mit erneuerbaren Energien produziert werden, sagt Youssef Sitou. Vor gut 9 Jahren hatte König Mohammed VI. Seinem Land eine Energiewende verschrieben. Sonne, Wind, Wasser, das sollten die wesentlichen Energiequellen Marokkos werden. Und die Sonne spielt bei dieser Energiewende eine ganz besonders wichtige Rolle. Bis Oktober soll auch der Solarkomplex Noor 3 in Betrieb gehen. Weitere Kraftwerksblöcke sind im Bau. In Midelt, im Osten Marokkos beispielsweise, soll der nächste riesige Solarkomplex entstehen. Bis zu 800 Megawatt installierte Leistung. Die Menschen in der wirtschaftlich strukturschwachen Region setzen große Hoffnungen in dieses Projekt. Hassan Haje, Bürgermeister des kleinen Ortes Saida in der Region Midelt, sagt: Das ist ein enormes Projekt. Es wird für wirtschaftliche Dynamik sorgen und vor allem das Problem der Arbeitslosigkeit lösen. Das sind große Hoffnungen in der Region Midelt. Ob sich diese Träume von vielen neuen Jobs erfüllen, das ist noch unklar. Tatsache ist aber, Marokko traut sich was. Das Königreich setzt auf erneuerbare Energien und Solarstrom steht dabei ganz oben an. Im nordafrikanischen Raum ist Marokko längst Vorreiter geworden. Tunesien oder Algerien planen mittlerweile auch Solarstromprojekte. Der Visionär und Antreiber Gerhard Knies hat mit seiner Desertec-Idee wirklich etwas in Gang gesetzt. Der Ökostrom wird allerdings in Marokko bisher komplett vom heimischen Markt verbraucht. Der Export, der liegt noch in weiter Ferne.
Jens Borchert war das aus Marokko. Auch Ägypten will in Zukunft stärker auf die Kraft der Sonne zur Energieversorgung des Landes setzen. Auch dort werden dafür riesige Großprojekte angeschoben. Doch auch im Kleinen gibt es Tüftler, die schon längst die Sonnenenergie für sich entdeckt haben. Björn Blaschke hat einen von ihnen in Kairo getroffen.
Auto, LKW und andere Batterien, Messgeräte, Kabelrollen. Mohamed El Tawils Werkstatt befindet sich in einer großen Garage in einem Vorort von Kairo. Der hochgewachsene Mann mit dem graumelierten Haar ist eine Art Daniel Düsentrieb. Stolz steht Mohamed vor einer seiner Kreationen, einer Fahrradeisdiele, betrieben mit Solarkraft. Es ist ein buntes Dreirad. Hinten Sattel und Pedalen, vorne eine türkis-weiß gestreifte Eistruhe, die bis auf minus 20 Grad runtergeht, beschirmt von einem Baldachin aus Solarzellen. Mit ihm verbunden Kabel, ein Umspannkasten, eine Sicherung und eine kleine Musikanlage. Ja. Vor gut 3,5 Jahren hat Mohammed den Prototyp entworfen. Inzwischen konnte er 10 seiner Fahrrad-Solareisdielen verkaufen für jeweils 1.500 Euro. Ein Preis, der sich für Käufer lohne.
The bike gets the money back in one summer.
Das Rad bringt die Investition innerhalb eines Sommers wieder rein. Der Profit mit Eiscreme ist normalerweise extrem groß. An die 30%, wenn nicht mehr.
Mohammed, Architekt und Ingenieur, macht das, was die politische Führung seines Landes im Großen versucht: Sonnenenergie nutzen. Bis 2020 will Ägypten 20% seines Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. Dafür wird im Süden des Landes bei Aswan eines der größten Solarkraftwerke der Welt geplant, das eines Tages eine Gesamtleistung von rund 1,5 Gigawatt produzieren soll.
One of the world's largest solar power plants is currently being built in Benban, Egypt.
In aufwendig produzierten Filmen wird das Projekt beworben. Schon heute glitzern gut 200.000 Solarmodule auf einer Fläche von 50 Fußballfeldern. Und demnächst soll die Anlage noch größer werden. Platz hat Ägypten genug und Sonne ebenfalls. Die allein reiche aber nicht aus, weiß Mohammed El-Tawil, der nicht nur Fahrrad-Eisdielen entwickelt, sondern als Architekt auch in Gebäuden wie Schulen Solarenergie zum Einsatz bringt.
Der Speicher ist das Problem. Wenn es einen Speicher gäbe, wäre alles klar. Aber bisher gibt es solche Speicher eben nicht. So muss die Energie ins Netz. Und die Spannung steigt, bis das Netz entlastet wird durch den Einsatz der Energie. Ansonsten wird das Stromnetz zerstört.
Im Kleinen ist das Problem zu lösen durch wiederaufladbare Batterien. Die Mohammed in seine Fahrrad-Solareisdiele gebaut hat, kann Energie bis zu 24 Stunden speichern. Große Solarparks wie der im Süden Ägyptens gebaut wird, seien, so Mohammed, für die Produktion von Strom weniger wichtig als für die Forschung. Um beispielsweise an der Entwicklung von Speichern zu arbeiten. Für Mohammed El-Tawil sind die Großprojekte weniger reizvoll. Er würde gerne seine Fahrrad-Solareisdielen weiterentwickeln, hat aber keine internationalen Investoren.
Nicht so richtig. Technisch bin ich sehr gut, ich habe 35 Jahre Erfahrung. Aber ich bin kein Verkäufer. Weißt du, um Investoren zu finden, muss ich einen Anzug tragen, gut reden. Aber ich bin eher der Typ, der nachts arbeitet und sich morgens um seine Hunde kümmert.
Und mit dieser Reportage aus Kairo von Björn Blaschke geht diese Ausgabe des Podcasts zu Ende. Michael Springer in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.